Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen an diesem Montag. Es gibt eine neue Beobachtung zum Bootsunglück vor der griechischen Küste, bei der letzte Woche hunderte Menschen auf der Flucht ums Leben gekommen sind. Die BBC hat Bewegungsdaten ausgewertet und die zeigen
Indizien, dass sich dieses Boot seit 7 Stunden nicht mehr bewegt hat, also bevor es untergegangen ist. Und das würde dann wirklich gegen die Aussage der Küstenwache sprechen, die gesagt hat, das Boot hat sich dauernd bewegt bis ganz kurz zum Schluss.
Ob die griechische Küstenwache also einen Fehler gemacht hat oder nicht, hören wir von unserer Korrespondentin in Rom, Christine Auerbach. Außerdem sprechen wir über den uniformierten Auftritt der ehemaligen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein beim CDU-Parteikonvent am Wochenende und gefühlt weit über 35 Grad, tatsächlich aber nur 29. Was für Temperaturen beim Wetter gilt, das gilt offenbar auch für die Inflation.
Die Inflation ist wie Zahnpasta. Wenn sie einmal raus ist aus der Tube, geht sie schwer wieder zurück.
Johannes Treu, Professor für Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, erklärt uns heute die gefühlte Inflation. Denn das merken wir ja auch. Obst, Gemüse, egal was wir einkaufen, die Produkte des Alltags sind deutlich teurer geworden.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, wer trägt die Verantwortung für eines der schlimmsten Bootsunglücke vor der griechischen Küste? Bis zu 700 Geflüchtete auf einem alten Schiff. Das Boot kam aus Libyen. Es sollte offenbar nach Italien geschleust werden. Es ist aus noch nicht geklärten Gründen gesunken. Nur 104 Menschen konnten gerettet werden. Was ist passiert? Gab es eine Panik an Bord? Trägt die griechische Küstenwache Schuld an diesem Unglück? Das, was man jetzt weiß, besprechen wir mit der Korrespondentin Christine Auerbach im Studio Rom. Christine, wer hat diese Vorwürfe aktuell ausgesprochen?
Das sind hauptsächlich die geretteten Migranten. 104 wurden ja gerettet und da gibt es jetzt einige, die wirklich schwere Vorwürfe der Küstenwache machen. Und sie sagen, die hätte versucht, ihr Boot in Schlepptau zu nehmen. Wir können uns mal anhören, was einer der Geretteten, er will seinen Namen nicht sagen, gesagt hat und wie er die Situation an Bord beschrieben hat. Die griechische Küstenwache kam auf uns zu. Sie warfen uns ein blaues Seil zu. Wir haben das Schiff daran festgemacht. Sie begannen, unser Schiff abzuschleppen. Ja, und eben dadurch erst sei das Schiff überhaupt ins Wanken gekommen und gesunken. Also es sind schon wirklich heftige Vorwürfe, die jetzt zumindest einige der Geretteten der Küstenwache machen.
Was sagen denn die Behörden in Griechenland dazu?
Also die bestreiten das vehement, sowohl die Küstenwache als auch Regierungssprecher. Da habe ich auch einen O-Ton, das sagt der Regierungssprecher Ilias Siakantaris. Wir haben das Schiff nicht in Schlepptau genommen. Es gab ein Tau, um es zu stabilisieren, um näher heranzukommen, um zu sehen, ob sie Hilfe brauchen. Sie sagten, sie wollten keine Hilfe, sondern nach Italien und sind weitergefahren. Genau, das hat er eben im Fernsehen gesagt. Und dann, so geht die Version der Küstenwache weiter, ist, dass sich das Boot nicht mehr bewegt hat, die Migranten an Bord hätten von einem Maschinenschaden gesprochen und wenig später sei das Boot dann gekentert und innerhalb kürzester Zeit gesunken. Das ist auf jeden Fall die Version der Küstenwache. Kein Seil zum Abschleppen und im Moment steht da wirklich Aussage gegen Aussage und wie es zu dem Unglück gekommen ist, ist eben einfach unklar.
Wie gehen jetzt die Ermittlungen zu diesem Unglück weiter?
Also ich denke, sie werden auf jeden Fall weitergehen. Es gibt eine relativ neue Recherche, ein Rechercheteam der BBC, die jetzt rausgefunden haben, dass es anscheinend Bewegungsdaten von diesem Unglücksboot gab oder gibt. Und sie haben gesagt, es gibt da Indizien, dass sich dieses Boot seit 7 Stunden nicht mehr bewegt hat. Und also bevor es untergegangen ist. Und das würde dann wirklich gegen die Aussage der Küstenwache sprechen, die gesagt hat, das Boot hat sich dauernd bewegt bis ganz kurz zum Schluss, hätte Kurs auf Italien genommen. Und die Flüchtlinge und die Migranten hätten immer wieder gesagt, sie brauchten keine Hilfe. Also da ist auf jeden Fall was in Schwange. Ich denke, da sind die Untersuchungen einfach noch nicht abgeschlossen. Da wird in den nächsten Tagen auch noch einiges kommen.
Hat es denn in diesem Zusammenhang jetzt schon Festnahmen gegeben? Denn es waren ja offenbar viele Schleuser auch am Werk.
Ja, diese Festnahmen hat es gegeben. Es wurden 9 Männer festgenommen, die unter den Überlebenden waren. Das sind eben mutmaßliche Schleuser. Die sollten eigentlich schon heute vor Gericht erscheinen. Jetzt wurde das nochmal 24 Stunden nach hinten geschoben. Das soll morgen dann kommen. Und da erwartet man oder erhofft man sich natürlich auch eine Aussage. Einer hat schon ausgesagt und gesagt, ja, er wurde bezahlt für kleinere Arbeiten auf dem Boot. Die anderen haben bisher verneint, dass sie was damit zu tun haben. Und es wurden auch in Pakistan schon Männer festgenommen, die mutmaßlich auch zu einem Schleuser-Team gehören. Man geht aber davon aus, dass das eher bisher vor allem die Männer auf dem Boot die kleineren Fische in Anführungszeichen waren und dass da ein großer Schleusering dahinter steht. Und da haben die griechischen Behörden jetzt auch schon Europol mit eingeschaltet, um da möglichst an diese Hintermänner auch ranzukommen.
Christine, wie können denn Angehörige jetzt feststellen, ob die Person, die aus der Familie ist oder aus dem Freundeskreis, überlebt hat oder nicht?
Das ist wahnsinnig schwierig. Also in der letzten Woche hat man das auch schon gesehen, es sind viele Angehörige nach Griechenland gereist mit Fotos, mit Handyvideos, um zu fragen, ist mein Verwandter, mein Bruder, mein Cousin, mein Kind teilweise auch da an Bord gewesen? Und es gibt einfach sehr, sehr wenig Material. Es gibt eine Telefonhotline, die auch die griechische Regierung eingesetzt hat, aber man hat einfach, ja, man weiß einfach sehr wenig, weil man eben davon ausgeht, dass der Großteil der Menschen mit diesem Schiff untergegangen ist. Und es wurden ja nur 78 Tote geborgen. Und nur von denen kann man natürlich DNA-Spuren nehmen und irgendwie vergleichen. Aber diese Identifizierung ist wahnsinnig schwierig.
Christine Auerbach, unsere Korrespondentin aus Rom, über eines der schlimmsten Bootsunglücke vor der griechischen Küste.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Claudia Pechstein ist eine ehemalige Eisschnellläuferin, das wisst ihr. Über sie wird jetzt gerade im Sommer, auch wenn nicht Saison ist, bei den Eisschnellläufern viel gesprochen, weil sie am Wochenende auf einem Parteikonvent der CDU war. Und zwar in Uniform der Bundespolizei. Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Warum war Pechstein dort?
Ja, die CDU hat sich getroffen, um über mögliche neue Grundsätze zu debattieren und lädt dann auch immer Leute aus der Zivilgesellschaft ein, von außen, externe sozusagen, um sich Impulse zu holen, wie es dann gesagt wird. Und Claudia Pechstein selber hat gesagt, dass sie eben aus der Zivilgesellschaft heraus eingeladen wurde. Ja, aber zu ihrer Impulsrede kam sie eben in Uniform der Bundespolizei als Bundespolizistin.
Und damit war sie natürlich nicht mehr neutral und nicht mehr als die Zivilistin, die man erstmal so vermutet hat, oder?
Genau, also Beamte und Beamtinnen haben ganz grundsätzlich eine Pflicht zur Neutralität und zur Mäßigung, wenn sie als Beamtin sprechen. Und jetzt kommt aber für viele das wirklich Brisante. Die Claudia Pechstein hatte sich in der Uniform, also sichtbar als Bundespolizistin zur Asylpolitik und verallgemeinern zu abgelehnten Asylsuchenden geäußert.
Was hat sie da konkret gesagt?
Ja, manche Kritikerinnen werten ihre Worte als brillant, andere als rechtsnational bis rassistisch und wieder andere als falsch. Pechstein hat konkret gefordert, dass Asylsuchende, die abgelehnt wurden, abgeschoben werden sollen. Und das sorge, so Pechstein, sichtbar als Bundespolizistin, für mehr Sicherheit im Alltag. Denn ein Alltagsproblem, besonders für Ältere und Frauen, sei, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln ängstliche Blicke nach links und rechts werfen müssten. Und diese Aussage ist umstritten.
Wie waren die Reaktionen darauf?
Zum Beispiel stellte die Grünen-Politikerin Irene Mihalitsch die Frage, ob Pechstein mit ihrem Auftritt, also in der Uniform, bewusst die Bundespolizei und die CDU miteinander verknüpfen wollte. Der FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray hat gesagt, er sehe da jetzt überhaupt gar kein Problem und die Debatte wird eigentlich zu hoch gekocht. Und der Chef der CDU selbst, Friedrich Merz, der nannte die Rede insgesamt brillant. Ohne allerdings genau auf diese umstrittene genannte Stelle einzugehen. Und unter anderem das ZDF stellte später aber in den Vordergrund die inhaltlichen Aussagen, die sie da gemacht hat, zur Asylpolitik verknüpft mit dem Symbol der Uniform. Und dazu hat das ZDF nochmal den CDU-Sicherheitsexperten Thomas de Maizière interviewt und zur Rede gestellt. Und der muss es als ehemaliger Innenminister wissen. De Maizière hat im Interview mit Dunja Hayali gesagt, nein, Abschiebungen würden nicht für mehr Sicherheit sorgen in Bussen und Bahnen, wie Pechstein es ja impliziert hat. Die hätten damit gar nichts zu tun.
Ich meine, das sind ja klare Worte von de Maizière, Ex-Innenminister, CDU-Mitglied. Das würde umgekehrt ja bedeuten, dass in den Öffis nur eine Gefahr von abgelehnten Asylsuchenden ausgeht.
Genau, so könnte man die Aussage verstehen. Gefahren im öffentlichen Raum kommen aber von verschiedenen Seiten, von Menschen und Gruppen, unabhängig von Herkunftsland und Abschiebestatus. Und wahrscheinlich ist das darum die Uniformdebatte eben so hochgekocht, weil es eher auch eine Manipulationsdebatte ist. Inhalte, die eine Privatperson wie Pechstein in der Uniform vom Staat sagt, könnten unbewusst als Fakt oder wahr eingestuft werden, auch wenn sie es nicht sind.
Soweit das Update für euch von Ex-Sportlerin Claudia Pechstein, die am Wochenende in Bundespolizistinnenuniform bei einem CDU-Konvent war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 180.000 Menschen sind im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt geworden in den eigenen vier Wänden. Das ist eine erschreckende, schockierende Schlagzeile des Wochenendes. Zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Und das sind nur die Fälle, die angezeigt wurden. Die Dunkelziffer ist aus Sicht des Bundesinnen- und Familienministeriums noch viel, viel höher, weil sich eben viele nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Zumindest in Nordrhein-Westfalen ist jetzt eine App gestartet, die Menschen helfen soll, die Opfer von Gewalt werden. Martin Schütz aus unserem Team hat sie sich für uns genauer angeschaut. Was ist das für eine App?
Also das ist eine getarnte App, die du dir aufs Smartphone runterladen kannst und die eben verschleiern soll, dass du aus der jeweiligen Situation raus willst, beispielsweise wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht und du dir Hilfe holen willst, unbemerkt, und die dir dann Telefonnummern und AnsprechpartnerInnen liefert.
Wie funktioniert das?
Also über das Opferschutzportal NRW kannst du sie dir runterladen und dann wählst du dir quasi so die Tarnoberfläche aus, unter der es bei der App dann vordergründig gehen soll. Ich habe mich beispielsweise dafür entschieden, dass das aussehen soll wie eine klassische Quiz-App, sodass, wenn man auf mein Handy drauf gucken würde, einfach da Quiz steht. Ich hätte aber auch eine App nehmen können für Lieblingsgerichte, was das Essen angeht, oder eine App, die To-Do-Listen erstellt oder also alles sehr, sagen wir, unverdächtig. So. Öffne ich dann meine Quiz-App, dann kann ich auch wirklich ein paar Bilderrätsel lösen, damit es auch echt aussieht, und an einer bestimmten Stelle muss ich dann einen Zahlencode eingeben, und wenn der korrekt ist, dann komme ich in die wirkliche Oberfläche erst rein. Und dort kann ich dann in 7 Sprachen gucken nach Beratungsangeboten, Notrufnummern und so weiter.
Was wird da konkret angeboten?
Also ich kann grundsätzlich mal eine sehr grobe und dann auch eine sehr, sehr genaue Suche starten. Dafür kann ich mir dann Themen auswählen wie häusliche Gewalt, Menschenhandel, Gewalt in der Pflege, Stalking, sexualisierte Gewalt, Gewalt im Sport und. Und ich kann die Zielgruppen wählen, also beispielsweise Geschlecht, Alter, die Region, in der ich wohne und wie groß der Umkreis sein soll. Und dann werden mir entsprechende Angebote angezeigt.
Und die Angebote sind wie detailliert?
Also beispielsweise beim Thema häusliche Gewalt ist mir als Mann direkt eine Option für eine Männerschutzwohnung in Köln angezeigt worden. Ich habe direkt die Möglichkeit gehabt, eine Beratungsstelle anzurufen, also wirklich mit einem Klick hätte ich die am Telefon gehabt, oder auch eine Mail zu schicken, wenn ich in einer Situation bin, in der ich nicht telefonieren kann. Das Gleiche wurde mir, als ich angegeben habe, ich bin weiblich, eben angezeigt, wo sind Frauenhäuser, dazu bundesweite Hilfstelefone oder auch sowas wie eine Traumaambulanz der Uniklinik hier in Köln. Also all das wird einem da so untereinander angezeigt mit der Möglichkeit anrufen, Mail.
Ich meine, okay, das ist dann quasi das ganze Angebot, das ganze Bouquet, aber die spannende Frage ist, gibt es Kapazitäten?
Das wird halt nicht angezeigt. Und das sind halt als Infos, die sehr gebündelt und schnell greifbar sind. Wo gibt es Hilfsangebote? Welche Notrufoptionen habe ich? Und im Zweifel muss ich dann eben jede hilfesuchende Person durchtelefonieren oder durchschreiben. Das ist natürlich schwierig dann in der jeweiligen Situation. Grundsätzlich einfach mühsam in einem Zeitpunkt, an dem man wahrscheinlich keine Zeit und keine Ruhe dafür hat. Der Verein Frauenhaus Koordinierung, der schätzt laut der ARD, dass es bundesweit rund 14.000 Plätze in Frauenhäusern fehlen. Also die Chance, dass ich direkt einen, dann in der Realität einen Treffer habe und eine Möglichkeit habe, rauszukommen aus der Situation, ist dann eher gering.
Was hast du für einen Eindruck? Du hast es heute ja ein bisschen ausprobiert. Was ziehst du da so für ein Fazit?
Also ich glaube, dass das ein ganz gutes Hilfsangebot sein kann, auch weil die App aus meiner Sicht eben auf den ersten Blick zumindest getarnt ist, also nicht offensichtlich einen nochmal in Schwierigkeiten reinbringt. Beispielsweise kannst du jederzeit die App auch über so einen Notfallbutton verlassen, dass ich wieder in dem Quiz-Modus bin. Also wenn jetzt eine Person in den Raum käme, von der die Gewalt ausgeht, ich irgendwie zumindest tun kann, als würde ich ein Quiz spielen, das ist natürlich schon mal grundsätzlich ganz positiv. Aber ich weiß nicht, inwieweit andere Menschen überhaupt Zugriff auf ihr Handy haben, ne, in so einer Situation und inwieweit
im Alltag dann so zu realisieren
genau. ist. Genau, also ich glaube, dass es im Grundsatz so, dass eine Option sein kann, auch mit Tarnfunktion das Risiko etwas minimiert, aber lässt mich noch ein bisschen fraglos
Aber zurück. So im Grundsatz positiv, oder willst du keine Bewertung abgeben?
Es ist schwierig für mich, da eine Bewertung abzugeben. Ja. Ich glaube, wenn sich Opfer diese App runterladen können, dann können im Zweifel ja auch Täter sich sowas mal anschauen und sagen, wie sieht das denn aus, der Button, was habe ich da für Optionen? Also quasi der Gegenseite steht das auch offen. Ja, und es funktioniert halt auch nur, wenn Menschen wirklich Zugriff auf ein Smartphone haben und dann auch die Zeit und die Ruhe haben, um es dann zu nutzen. Also deswegen Die Idee finde ich super, ob sie in der Praxis dann viel bringt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn eine Person schon damit rauskommt aus einem Gewaltumfeld, dann ist es
schon mal gut auf jeden Fall. Genau. Und es ist ein Angebot, besser als kein Angebot. In NRW gibt es eine App, die ist an den Start gegangen, die Menschen helfen soll, die Opfer von Gewalt werden. Martin Schütze aus unserem Team hat sie für uns getestet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gefühlt weit über 30 Grad, tatsächlich aber nur 26 auf dem Thermometer drauf. Was fürs Wetter gilt, gilt offenbar auch für die Inflation. Vieles ist teurer geworden. Die aktuelle Inflation liegt bei 6,1%, aber die gefühlte Inflation, die liegt bei 18%, also deutlich höher als die tatsächliche. Das gibt die Analyse einer neuen Studie vom Kreditversicherer Allianz Trade her. Johannes Treu ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an der IU Internationalen Hochschule aus Berlin. Und ich habe heute mit ihm über die gefühlte Inflation gesprochen, weil er dazu im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht hat. Und gefühlt, weil wir natürlich ein Gefühl haben für so Produkte, die wir immer einkaufen, für Obst, Gemüse, alles was wir eben häufig in unserem Alltag haben und dann merken, wenn der Preis hoch ist. Ich wollte von ihm aber erstmal wissen, wie man das überhaupt ermitteln kann.
Nun, ganz klassisch macht man das über eine Befragung. Wir haben im letzten Jahr bei unserer Studie deutschlandweit 1200 Personen gefragt und die sollten auf einer Skala von 0 bis 100 angeben, wie hoch ist ihre gefühlte, ihre subjektive Inflation. Mhm. Also es ist eine ganz einfache Befragung.
Mhm. Und das gleicht man dann mit der tatsächlichen ab?
Genau, und dann wird verglichen, wie ist die amtlich gemessene Inflation. Die wird ja durch das Statistische Bundesamt gemessen. Und dann kann man die amtlich gemessene Inflation mit der durchschnittlich gefühlten Inflation aller Befragten vergleichen.
Ja, also ein ziemlich triviales Messverfahren. Was hat das für Folgen, wenn die beiden Werte so auseinandergehen?
Die sind sehr unterschiedlich, diese Folgen. Auf der einen Seite hat natürlich jeder von uns eine unterschiedlich gefühlte Inflation. Die mag in unserem Beispiel quasi höher als die amtlich gemessene. Das führt vielleicht dazu oder kann dazu führen, dass man sich bei Konsumentscheidungen zurückhält, weil die Inflation wesentlich höher wahrgenommen wird, als sie tatsächlich ist. Das heißt, Konsumentscheidungen werden in die Zukunft verlegt, in der Hoffnung, dass Preise wieder fallen. Mhm. Gleichzeitig kommt aber hinzu, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine wahnsinnig hohe Inflation habe, die mich persönlich betrifft, mein Lohn oder mein Gehalt aber gleich bleibt, dann besteht immer die Gefahr der sogenannten Lohnpreisspirale. Das heißt, ich gehe in die Gehaltsverhandlung mit meiner gefühlten Inflation, weil ich brauche diesen Ausgleich mindestens, damit ich mir weiter die gleichen Waren und Dienstleistungen leisten kann wie im Jahr zuvor. Mhm. Und dann droht die Gefahr dieser Lohnpreisspirale. Die Löhne steigen, die Preise steigen, wieder die Löhne steigen, wieder die Preise und so weiter und so weiter.
Ist das denn ein realistisches Szenario bei diesen beiden Werten, die wir jetzt haben? Also aktuell Inflation 6,1% und die gefühlte 18?
Das ist schon ein sehr realistisches Szenario, wenn man sich die aktuellen Tarifforderungen der Gewerkschaften anguckt. Man nimmt dort mittlerweile zweistellige Lohnsteigerungen in den Tarifverhandlungen, werden dort von den Gewerkschaften gefordert, um eben sowohl das subjektive Gefühl der Inflation auszugleichen, aber auch die amtlich gemessen. Und wenn diese Diskrepanz sehr hoch ist, gehen Gewerkschaften natürlich mit höheren Inflationsforderungen oder höheren Lohnforderungen in die Verhandlung. Und hohe Forderungen drohen immer die Gefahr des Scheiterns, dann des Streiks. Und so setzt sich das Ganze weiter fort.
Ja. Nochmal auf die Studie, die Sie gemacht haben im vergangenen Jahr zurückkommt. Da lag die gefühlte Inflation, wenn ich es jetzt richtig weiß, bei 34%. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur noch 18%. Heißt das, die Menschen scheinen zu merken, dass die Preise nicht mehr ganz so stark anziehen?
Wenn man auf die bloßen Zahlen guckt, ja, definitiv. Und es ist auch ein sehr gutes Ergebnis, dass die gefühlte Inflation jetzt nur noch 18% ist. Man bekommt ja auch durch die Medien, Verbraucher und Verbraucherinnen bekommen ja auch durch die Medien mit, dass die tatsächlich gemessene Inflation Schritt für Schritt sinkt. Das ist ja das etwas, was auch jeden Monat kommuniziert wird. Und ein Teil der Preise haben sich natürlich auch eingepegelt. Und man darf es auch nicht vergessen, wir Menschen, wir passen uns an. Man hat auch hier eine Art Anpassungsreaktion. Ich bin an diese hohen Preise mittlerweile gewöhnt. Ich bin an diese hohe gefühlte Inflation gewöhnen und schätze sie dadurch wahrscheinlich ein bisschen niedriger ein.
Wenn Sie sagen, man passt sich an oder man ist eingepegelt, glauben Sie, es geht dann gar nicht mehr zu einer normalen Inflationsrate zurück? Die liegt ja ungefähr bei 2%.
Doch, ich glaube schon, dass es daraufhin zurückgehen wird. Die amtlich gemessene Inflationsrate wird auch wieder auf das Ziel der Europäischen Zentralbank um die 2% zurückgehen. Und dann wird sich auch die gefühlte Inflation, also das subjektive Gefühl der Preissteigerung, auch wieder anpassen. Vor allen Dingen genau auch dann, wenn die Preise eben nicht sich im quartalsweise oder monatsweise wieder verändern, wenn sie also eine gewisse Konstanz über die Zeit haben.
Eine Frage haben wir noch nicht geklärt, Herr Treu. Wann wird das sein?
Je früher, umso besser, muss ich sagen. Es gilt aber das alte Sprichwort, Inflation ist wie Zahnpasta. Wenn sie einmal raus ist aus der Tube, geht sie schwer wieder zurück. Und die aktuellen Prognosen zeigen, dass wir bis Ende 2024 mit einer Inflation von über 2% rechnen müssen und wahrscheinlich erst 2025, wenn die Entwicklung positiv verläuft und nichts Unerwartetes dazwischen kommt, werden wir uns so um die 2% wieder annähern.
Also wir hoffen auf ziemlich schnell, ziemlich volle Tuben an dieser Stelle. Johannes Treu war das, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an der IU, der Internationalen Hochschule. Wir haben aus Berlin miteinander gesprochen. Ganz lieben Dank, Herr Treu.
Ja, vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fahren ohne Fahrschein, darum ging es heute im Bundestag. Der Rechtsausschuss hat getagt. Und es ist so, aufgrund der sogenannten Beförderungserschleichung nach § 265a kann man ins Gefängnis kommen, wenn man das häufig tut. Mehr als 2/3 der Deutschen findet eine Ordnungswidrigkeit, die würde hier aber auch ausreichen. Die Ampelparteien hatten eine Reform auch im Koalitionsvertrag schon angekündigt. Justizminister Marco Buschmann von der FDP will sich auch dafür einsetzen und deswegen gab es heute die Anhörung im Bundestag, war öffentlich. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat für uns mal die wichtigsten Argumente gesammelt und den Blick zu unseren europäischen Nachbarn gehabt.
In einigen Zügen gibt's ja Tische. Und wenn an diesem Tisch vier Leute sitzen, dann ist unter denen, statistisch jedenfalls, eine Person, die gelegentlich oder regelmäßig ohne Fahrschein fährt. Ungefähr 25% tun's also. Und wer eben häufiger erwischt wird, der bekommt eine Strafanzeige. Und wenn dann die Person nicht bezahlen will oder kann, dann landet diese Person im Gefängnis. Pro Jahr passiert das rund 7000 Mal. Law-and-Order-Typen, häufig Konservative, sagen, ja, selbst schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sie argumentieren mit Gerechtigkeit.
Moment, ich hänge gerade noch mit meinem Kopf, weil ich habe gerade das Parlamentsfernsehen nebenbei angehabt.
In dem Moment, in dem ich Nicole Bögelein erreiche, in ihrem Büro am Institut für Kriminologie der Uni Köln, da läuft gerade die Anhörung zum Thema. Und genau in diesem Moment macht die Sachverständige der CDU diese Argumente stark. Das sei ja Betrug. Und außerdem, wo kämen wir denn dahin?
Der Gedanke ist, man muss sich an Regeln halten, es gibt Ordnungen, die aufrechtzuerhalten sind. Und häufig wird es ja dann auch stilisiert zu so einer Idee von, wenn wir da nachlassen, dann gibt es einen Dammbruch, dann hält sich niemand mehr an irgendetwas.
Nicole Bögelein nennt das eine Hypothese. Es ist also möglich. Welche Folgen das jetzige System für Einzelne und uns alle hat, das lässt sich gegenwärtig ganz gut an der Realität ablesen.
Mit dem 265a bestrafen wir Menschen, die aus Gründen, dass sie kein Geld haben, einen Fahrschein nicht bezahlen. Dann bekommen sie dafür eine Geldstrafe und dafür, dass sie dann wieder kein Geld haben, um diese Geldstrafe zu entrichten, schicken wir sie in eine Ersatzfreiheitsstrafe.
Beispiel. Ein Mann, arbeitslos, drogenabhängig, auf dem Weg zur Therapie, wird wieder erwischt. Ein Fahrscheinwiederholungstäter. Die Bußgelder bezahlen kann er nicht. Vom Amtsgericht Mainz ergeht das Urteil 4 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Und dann?
Dann haben sie noch weniger Geld. Das heißt, im Zuge dessen ist auch die Idee der Resozialisierung schwierig, weil das nächste Mal, wenn sie am Fahrscheinautomaten stehen, werden sie vermutlich wieder kein Geld haben. Also insofern ist es tatsächlich ein Straftatbestand, der eigentlich die Dinge verschlimmert, anstatt dass sie besser macht.
Niemand wolle die rund 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt in Frage stellen, die je nach Tarifverbund anfallen, sagt Nicole Bögelein. Sie fragt nur, ob es nicht reiche, wenn der Verkehrsanbieter das zivilrechtlich eintreibt und der Gesetzgeber soll sich einfach raushalten.
Wenn man sich ansieht von den Menschen, die wegen Fahrens ohne Fahrschein eine Geldstrafe erhalten, dann sieht man, dass von denen jede und jeder siebte tatsächlich in der Ersatzfreiheitsstrafe tilgt, also ins Gefängnis muss, weil die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Aber von denjenigen, die eine Geldstrafe wegen Steuerdelikten bekommen, muss nur jede und jeder 43.
Unser Rechtssystem siebt hier ungerechterweise nach Einkommen und Vermögen. Und die Schwächeren, die wandern ein.
Das heißt, dadurch ist es halt einfach eine unglaubliche Privilegierung der Leute, die sich das leisten können, ne?
Sagt Hanna Voss. Hanna ist Juristin beim Verein Offene Türen e.V. Sie schaut sich, wie Nicole Bögelein auch, ebenfalls den Livestream an. Und auch sie hat eine Haltung zum Thema. Im Freiheitsfonds organisiert sie Spendengelder, mit denen Betroffene freigekauft werden. Mit über 750.000 Euro konnten sie, nach eigenen Angaben, bislang über 830 Menschen freikaufen. Und wo wir gerade bei den Zahlen sind. 2,90 Euro kostete das Ticket des Mannes, der in Mainz vor Gericht stand, der wiederholt ohne Fahrschein gefahren ist. Ein Tag Haft kostet Staat und SteuerzahlerInnen knapp 160 Euro. Ergibt bei 4 Monaten Haft, also auf jeden Fall eine unverhältnismäßig hohe Summe. Und wenn wir uns mal umsehen, Stockholm, Rom, Lissabon, die machen das mit sehr hohen oder sehr, sehr hohen Gebühren, ohne Strafrecht. Paris und London arbeiten mit Drehkreuzen. Da kommen also nur die durch dürfen. Also überall dort geht's, offenbar ohne Knast.
Ein spannender Punkt zum Schluss. Also die uns mittlerweile am meisten kontaktieren, sind eigentlich die Gefängnisse selber. Also tatsächlich die Leute, die da arbeiten, weil die ja erstens auch wahnsinnig überlastet sind und zweitens das einfach auch selber, denke ich, so sehen, dass das irgendwie Quatsch ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.